Ja, schweres Thema, was wir heute behandeln. Ich möchte euch zum Anfang ein Zitat vorlesen von einem der, vielleicht nicht dem klügsten, aber einem der führenden Atheisten, und zwar Richard Dawkins. Er schreibt in seinem Buch Der Gotteswahn: Der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung. Eifersüchtig und auch noch stolz drauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker. Ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer. Ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinder- und völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Das kann Richard Dawkins gut, Dinge total zuspitzen, dass man denkt, ui, Hilfe. Aber an mancher Stelle könnte man es ja meinen, da liest man die Bibel und liest die Texte und denkt sich, hui, das ist aber viel Gewalt, das ist aber viel Mord, das ist aber eine Grausamkeit, die so das normale Maß der Toleranz übersteigt. Wie gehen wir denn damit um und auch wir als Christen? Und um dieses Thema soll es heute gehen. Ich möchte zum Anfang einige Vorbemerkungen machen, die mir wichtig sind. Und es hat etwas damit zu tun, mit dem schönen Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich halte diesen Satz für eine der größten Errungenschaften unserer modernen Welt. Dass wir begriffen haben, die Würde, und zwar jedes Menschen, ist unantastbar. Jeder Mensch ist wertvoll, jeder Mensch hat das Recht auf sich zu entfalten, auf Meinungsäußerung, wir haben ein Recht auf Selbstverwirklichung, wir haben ein Recht auf Leben. Und niemand kann sagen, deine Würde ist geringer als meine Würde. Geht nicht. Und von diesem Standpunkt aus betrachten wir die ganze Weltgeschichte und auch die Texte der Bibel. Wir gehen ja immer erstmal von uns aus. Und es ist mir ganz wichtig, erstmal zu gucken, was ist eigentlich unser Standpunkt? Wo kommen wir eigentlich her? Wie schauen wir auf die Dinge drauf? Und wir sind ja fast alle wahrscheinlich unter uns, ich will jetzt hier nicht alle mit, aber ich vermute mal viele von euch, wir sind ja Pazifisten. Zumindest sind wir gemäßigte Pazifisten, dass wir sagen, Krieg und so ist alles ein bisschen schwierig, sind wir eigentlich nicht dafür. Also wir brüsten uns schon damit zu sagen, wir leben in einer modernen Welt, in einer modernen Gesellschaft und wir sind schon ein Stück weiter, vielleicht auch als andere Kulturen, als andere Völker, auf jeden Fall weiter als der Islam. Also wir sind schon vorne mit dabei, dank Aufklärung und Moderne und so weiter. Und so denken wir, dass wir eigentlich mit Krieg, mit Gewalt nicht viel zu tun haben. Und doch, wenn man mal genau hinschaut, sehen wir, Krieg und Gewalt ist eine Realität in der Welt, aber wir können nicht sagen, wir haben damit gar nichts zu tun. Wir Deutschen sind übrigens Vize-Europameister. Wusstet ihr das? Also nicht im Fußball. Im Fußball kriegen wir gerade irgendwie keinen Ball rein. Aber in den Waffenexporten. Also wir, brauchen wir mal das nächste Bild hier. Habt ihr eigentlich einen Präsenter oder sowas, wo man so drücken kann? Okay. Wer braucht sowas schon? Deutschland liegt auf Platz 2 in Europa. Wir exportieren wahnsinnig viele Waffen in die ganze Welt. Natürlich die USA, Russland, China, das sind auch riesige Länder, die haben wesentlich mehr als wir. In Europa sind wir auf Platz 2. Vor 3 Jahren waren wir Deutschen noch vorne mit dabei. Da waren wir Europameister, was Waffenexporte angeht. Also wir schmieden hier Waffen und schicken sie fröhlich in die Welt. Übrigens in dem schönen Örtchen Oberndorf am Neckar, ganz idyllisch gelegen, am Neckar, wunderschöne Gegend. Und in diesem kleinen Örtchen sind 2 Firmen, große Firmen, die Waffen herstellen. Die eine heißt Rheinmetall, die andere heißt Heckler und Koch. Und da haben wir zum Beispiel ein so ein Heckler und Koch Gerät, das schauen wir uns gleich hier mal an. Darf ich mal eins weiter? Das hier ist es. G36. Ist vielen bekannt, war groß in den Schlagzeilen, auch vor 3 Jahren ungefähr. weil es nicht so gut funktioniert hat. Das Problem mit diesem Sturmgewehr war, dass wenn die Sonne drauf geschienen hat, was blöderweise meistens in diesen Kriegsgebieten so ist, Syrien oder Afrika, da brennt halt einmal die Sonne runter und dann war dieses Sturmgewehr, haben die Kugeln sich verzogen. Das ist dann blöd, da wirst du treffen und dann haust du voll daneben. Das war Riesenschlagzeile, die Deutschen haben schlechte Waffen, das geht überhaupt nicht. Mittlerweile hat Heckler und Koch da richtig nachgearbeitet und die haben ja schon viele Waffen produziert und haben nochmal das Beste aus allem. Und jetzt haben wir eine neue G36, die heißt glaube ich auch gar nicht mehr so. Das ist jetzt ein Nachfolgemodell, die jetzt auch exportiert wird in die ganze Welt. So Waffen sehen ja ganz nett aus und ich habe auch gar nichts gegen Waffen. Waffen haben ja auch was Schönes, macht ja Spaß, Sportschütze und so, Schützenverein. Waffen brauchen auch die Jäger. Waffen sind grundsätzlich mal nicht schlecht. Aber wenn wir in unsere Welt reinschauen und in die Krisengebiete und da auch sehen, da werden Menschen umgebracht, die werden einfach abgeknallt. Und da hat man entdeckt, ach, da gibt es auch viele von diesen schönen deutschen Waffen, die zum Beispiel der IS benutzt hat. Also die haben, das Problem ist ja auch mit diesen Waffenexporten, Deutschland entscheidet ja darüber, und zwar die Bundesregierung. Ich kann nicht sagen, ich habe damit nichts zu tun, weil es ist die Bundesregierung, die habe ich auch mitgewählt. Es ist unser Land, wir exportieren diese Waffen und wir exportieren sie auch an Drittländer, also an Nicht-NATO-Staaten und wir haben keine Ahnung, und gut, da können wir sagen, es ist mal fein raus, es ist ja egal, was die mit den Waffen machen, wohin die diese Waffen wieder weiterverkaufen oder was sie damit machen. Also gibt es Leute aus dem IS oder aus anderen Organisationen, aus irgendwelchen Terrorgruppen, aus irgendwelchen Stammesverbänden in Afrika, die mit unseren deutschen Waffen auch Unschuldige einfach abknallen. Der Tod geht in die Welt aus dem schönen Oberndorf am Neckar. Ich will uns jetzt kein schlechtes Gewissen machen. Vielleicht kommt es gerade so rüber. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber ein Stück weit uns sensibilisieren, wenn wir auf die Weltgeschichte schauen und auf die Kriege dieser Welt, dann können wir nicht sagen, wir haben damit gar nichts zu tun, wir sind Pazifisten. Wir hätten sie gerne die weiße Weste, die ziehen wir uns gerne an, die Pazifismusweste. Aber eigentlich, wenn man dann so drunter schaut, dann sehen wir, ist gar nicht so. Noch vor 100 Jahren hatten wir junge Menschen, die begeistert in den Krieg gezogen sind. Die waren hungrig auf den Krieg, die wollten gerne. Der Krieg hat viele ein Stück weit auch ernüchtert. Man hat gemerkt, Krieg ist gar nicht so prima und schön und gut. Aber wir Deutschen, was haben wir für... Wie haben wir uns mit Blut besudelt in zwei Weltkriegen, die wir Deutschen angezettelt haben? Wir gucken nicht auf die Geschichte drauf, ja, aus so einem sterilen Labor. Das können wir mal beurteilen, wie wir das ethisch so finden. Nee, sondern wir gucken auf die Weltgeschichte mit dem Wissen. Wir sind selber mit beteiligt an Krieg und Gewalt. Und wir können nicht sagen, das ist mir ganz wichtig als Vorbemerkung, das klang auch schon bei der Martina gerade an, weil das müssen wir uns vor Augen halten, sonst haben wir vielleicht irgendwie auch eine ganz komische Sicht auf die Dinge und sehen es nicht realistisch. Wir leben in einer sehr unheilvollen Welt und mit Waffen ist nun mal viel Geld verdient. Ist halt super. Wir haben momentan auf der Welt, kannst du mal eins weiterklicken, 384 politische Konflikte. Das hat das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung rausgefunden. Und die Hälfte von diesen 384 ungefähr sind hochgewaltsam. Also das heißt, da wird mit Waffen geschossen, da wird sich bekriegt. Das sind irgendwelche Menschengruppen, die gegeneinander im Streit liegen. Und zwar gewaltsam. Es gibt manche Konflikte, die sind nicht gewaltsam, die werden ja auch aufgeführt. Also irgendwelche politischen Interessenkonflikte, die man halt nicht mit Gewalt austrägt, sondern mit anderen Mitteln. Und es gibt 20 Kriege. Das sind Zahlen von 2017, ich weiß nicht, wie es momentan ausschaut. 20 Kriege, hauptsächlich in Afrika, auch im Nahen Osten. Aber, was noch wichtig ist, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, lasst mich mal kurz den Faden wiederfinden. 20 Kriege, was wollte ich noch? Jedenfalls wollte ich sagen, wir leben in einer sehr unheilvollen Welt. Und jetzt reisen wir einfach mal durch die Zeitgeschichte durch. Und zwar wenn wir so zurückreisen ins Alte Testament, müssen wir hier viele Jahrhunderte überbrücken. Also es ist eine ganz schöne Zeitspanne, die da dazwischen liegt. Und ich finde immer ratsam, das ganz bewusst zu tun. Also wenn wir Bibel lesen, dass wir nicht sagen, na, jetzt schauen wir mal, was bedeutet das für mich heute, sondern dass wir auch ganz bewusst sagen, wir machen jetzt eine wahnsinnige Zeitreise, eine ganz andere Kultur, eine fremde Welt, die Leute haben was anderes an, die denken ganz anders, die sind noch ganz anders gestrickt. Ich will nicht sagen, dass sie primitiv sind, die biblischen Texte sind oft sehr klug, da können wir viel von lernen, aber wir müssen diesen Zeitsprung einfach machen. Und wenn wir so zurückreisen, mal links und rechts zu gucken, dann merken wir, die Menschheitsgeschichte ist durchzogen von einem roten Faden, von vielen roten Fäden, aber ein roter Faden, der ist blutrot. Das ist Krieg und Gewalt. Es gibt es immer schon in der Menschheitsgeschichte, dass Menschen sich bekriegen, dass es irgendwie Konflikte gibt, ist ganz normal. Und wenn wir noch weiter gucken, merken wir, viele dieser Kriege und Konflikte haben die Leute damals gar nicht so negativ bewertet. Man hatte auch teilweise eine positive Einstellung zum Krieg aus einem ganz simplen Grund. Weil man gemerkt hat, Krieg ist auch wichtig, damit eine soziale Ordnung, die ins Ungleichgewicht gekommen ist, wiederhergestellt wird. Wir brauchen ja irgendein Mittel dafür. Wir haben in der Demokratie, haben wir mit irgendwelchen Abstimmungen und so, wir haben auch unsere Mittel. Aber damals war es hauptsächlich Krieg. Also wir haben ein Problem, du hast die Interesse, ich die. Naja, komm, geh mal raus, dann machen wir's, schlagen wir es aus. Dann gucken wir mal, wer am Schluss die Oberhand hat. Und danach ist aber auch die soziale Ordnung wiederhergestellt. Dann passt wieder was. Muss man einfach auch mal zur Kenntnis nehmen. So, jetzt gehen wir weiter in der Weltgeschichte durch diesen blutroten Faden. Und wir kommen an in einer ganz anderen Zeit. Wir sind im Josua-Buch. Wir sind bei der Landnahme des Volkes Israel. Und ich möchte euch einfach diesen Text mal vorlesen. Wir können heute leider nicht irgendwie alle Texte angucken. Es wurden ja schon ein paar genannt, Sintflut und so weiter. Es gibt viele Texte, die da spannend wären, aber ich möchte mit euch einfach mal einen Text hernehmen und an der Hand dieser Landnahme mal gucken, was gibt es so für Argumente, was gibt es so für Dinge, die wir vielleicht verstehen können, um manches besser einschätzen zu können. Was ich heute nicht vorhab, ist, dass ihr rauslauft und sagt, Krieg und Gewalt in der Bibel gibt's nicht. Oder ist doch kein Problem. Sondern ich hoffe, dass ihr rauslauft und sagt, ja, irgendwie haben wir das schon, das ist schon brutal. Ich verstehe es auch nicht. Aber so ein paar Argumente möchte ich euch trotzdem an die Hand geben oder zeigen, wo man sagen kann, ja, aber man muss es trotzdem auch so ein bisschen im Kontext betrachten. Wir können nicht einfach mit unserer Argumentation das sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut, es ist zu billig. Ich lese einfach mal Josua 8, Verse 1 bis 3 und dann mache ich einen großen Sprung, um dann nochmal den brutalen Text 21 bis 29 zu lesen. Darauf sagte der Herr zu Josua: Hab keine Angst, sei nicht verzagt. Nimm alle Kriegsleute mit dir und zieh noch einmal hinauf vor die Stadt Ai. Dazu muss man wissen, Josua hat es schon mal probiert, da lief einiges schief und ist auch alles brutal und schlimm, jedenfalls jetzt nochmal. Ich habe den König von Ai, sein Volk, seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben. Du sollst mit der Stadt und ihrem König genauso verfahren wie mit Jericho und seinem König. Aber ihr dürft diesmal das Beutegut und das Vieh für euch selbst behalten. Lege jetzt einen Teil der Männer in einen Hinterhalt im Rücken der Stadt. Bevor Josua mit allen Kriegsleuten nach Ai hinaufzog, suchte er 30.000 seiner besten Leute aus und schickte sie noch in der Nacht voraus. Jetzt machen wir einen Sprung. Jetzt sind wir in Vers 21. Als die Männer von Ai zurückblickten, sahen sie Rauch von ihrer Stadt aufsteigen. Da wussten sie, dass sie verloren waren. Sobald Josua und die fliehenden Israeliten erkannten, dass die Stadt eingenommen war, machten sie Kehrt und griffen die Männer von Ai an. So waren diese nun auf beiden Seiten eingeschlossen und keiner von ihnen kam mit dem Leben davon. Nur den König von Ai nahmen die Männer von Israels gefangen und brachten ihn zu Josua. Als die Israeliten alle Männer von Ai, die ihnen nachgejagt waren, erschlagen hatten, zogen sie in die Stadt und töteten die Zurückgebliebenen. So kamen an diesem Tag alle Einwohner von Ai ums Leben, 12.000 Männer und Frauen. Josua hielt seine Hand mit dem Schwert so lange ausgestreckt, bis der Bann an allen vollstreckt war. das Vieh und das sonstige Beutegut aus der Stadt, aber behielten die Israeliten für sich, so wie der Herr es durch Josua angeordnet hatte. So, weil es noch nicht genug ist, Josua brannte Ai noch nieder und machte es für alle Zeiten zum Trümmerhaufen. So liegt es noch heute da. Den König von Ai ließ er hängen. Bis zum Sonnenuntergang ging er an einem Baum, dann befahl Josua, den Leichnam abzunehmen und in den Durchgang des Stadttores zu werfen. Die Männer Israels errichteten über ihm einen großen Steinhaufen, der noch heute zu sehen ist. Also Vernichtung, einfach eine Stadt und die wird komplett platt gemacht und dann am Schluss noch niedergebrannt, dass auf jeden Fall nichts übrig bleibt. Wie gehen wir mit solchen Texten um, die uns ein Stück weit auch fassungslos machen? Es gibt vier Möglichkeiten, die man in der Kirchengeschichte auch sehen kann, wie man mit solchen Texten umgehen kann. Und diese vier sehen wir jetzt hier gleich mal. Der erste ist, können wir gleich alle auf einmal. Das erste ist, wir lehnen das Alte Testament einfach ab. Wir finden es einfach blöd, wir lesen nicht im Alten Testament. Da war ein berühmter Vertreter Markion im 2. Jahrhundert, der hat gesagt, wir konzentrieren uns ganz stark auf die Paulustexte und auf das Lukas-Evangelium. Das können wir an manchen Stellen auch noch ein bisschen bereinigen und dann haben wir das Perfekte, dann können wir Jesus nachfolgen. Aber die alttestamentlichen Texte, weg damit. Und es gibt so manchen Christen, der macht es auch so, der liest einfach nicht im Alten Testament, beziehungsweise fängt vielleicht erst später bei den Propheten oder den Psalmen an. Das zweite ist, dass man sagt, es ist ein primitives Gottesbild. Ja, es ist einfach eine andere Zeit und sind ganz primitiv, so wie die anderen Völker auch. Die haben so ihre Staatsgötter oder so ihre Stadtgötter. Und das ist alles ein wenig primitiv, so wie man sich halt so Gott vorstellt. Aber man erkennt in der Bibel schon so Entwicklung im Gottesbild. So, das ist auch eine Möglichkeit, auch ganz schön, finde ich. Die dritte Möglichkeit ist, wir müssen historische Kritik üben. Das heißt, wir müssen gucken, was ist der Kontext, was war damals in der Zeit so üblich. Das ist das, was wir nachher auch ein Stück weit machen werden. Und dass man dann sagt, ja, manches war einfach nicht so. Also wenn man heute an der Uni studiert, dann hört man das ganz oft bei diesen Texten, dass man sagt, das war alles nicht so, das war ganz, ganz anders. Das sind Texte, die sind teilweise erfunden. Man geht heute auch davon aus, dass die Texte im babylonischen Exil erst verfasst worden sind. Das mag ja auch sein, ich will das gar nicht kritisieren, ich weiß es schlichtweg nicht. Aber es ist auch eine Möglichkeit zu sagen, das war alles nicht so und es stimmt auch nicht, wie es drinsteht. Es ist alles verherrlicht, es ist absolut übertrieben und so weiter. Das ist auch eine Möglichkeit, die auch ein Stück weit ihre Berechtigung hat. Und das vierte ist, wir ziehen uns zurück auf eine allegorische Auslegung, das findet ihr ganz vielen Freikirchen. Ja, wir sagen einfach, wir denken gar nicht drüber nach, dass jetzt hier irgendjemand umgebracht wird, sondern wir machen uns geistliche Gedanken. Ja, wir haben auch Kämpfe gegen Dinge und so und wie können wir dann gut damit umgehen? Das ist auch eine Möglichkeit, die an mancher Stelle auch greift, aber die ein Stück weit natürlich auch ausblendet, dass das hier trotzdem schwierig ist. Jetzt wollen wir mal gucken, was gibt's für Hintergründe, die interessant ist zu wissen, wenn wir mit solchen Texten zu tun haben. Und ich möchte einige Argumente mit euch einfach so durchgehen, die mir wichtig sind. Und ich sage es einfach nochmal, mir geht es nicht darum, das alles wegzubügeln oder sagen, es war gar nicht so. Aber es gibt trotzdem ein paar Sachen, die muss man, oder es ist gut, die zu wissen. Dann hat man zumindest schon mal ein bisschen einen anderen Blick auf die Geschichte. Das erste ist, dass wir mal gucken, Israel und die Völker. Israel und die Völker, also so, was ist Israel für ein Staat und wo in der Landnahme, was passiert da eigentlich? Und das erste Argument, was ich mit euch angucken will, ist, Israel ist kein Kriegsvolk. Das muss man auch wissen, wenn man diese Texte sieht. Israel kommt jetzt da nicht mit Waffen und marschieren da ein und machen hier Rambazamba, sondern Israel kommt hier aus der Wüste. Sie kommen aus Ägypten. Es ist ein Volk, was Jahre, Jahrzehnte lang geknechtet worden ist. Die haben überhaupt kein Bewusstsein dafür, dass sie überhaupt ein Volk sind, sondern sie sind einfach minderwertige Sklaven, unwichtig. Und Gott hat dieses Sklavenvolk, darf man gar nicht sagen, diese Fronarbeiter aus Ägypten rausgeführt, durch die Wüste geführt, auch noch 40 Jahre lang. Da haben sie schon manche Schlachten schlagen müssen und mussten ein Stück weit so ein Kriegsding entwickeln. Ja, man muss sich ja verteidigen können. Aber Israel, als sie das Land einnimmt, ist weder groß, noch sind sie ein Kriegsvolk. Die jungen Männer, die haben wenig Ahnung, wie Krieg geht. Wir müssen das auch mühsam erlernen. Die Landnahme hat aber eine ganz wichtige Bedeutung in dem Ganzen. Nämlich Gott fängt jetzt an zu zeigen, auch den anderen Völkern außenrum, wie sehr er sein Volk liebt und dass er sie zu einem Volk macht. Also ganz wichtig, ganz entscheidend, die Beziehung zu diesem Gott Jahwe, die da deutlich wird. Eine zweite Sache ist die militärische Sprache im Alten Orient. Also in jede Zeit hat ihre militärischen Ausdrücke, Kriegsberichte, wie sie formuliert werden, ist auch jede Zeit anders. Und wenn man so die Kriegstexte aus anderen Völkern liest in der Zeit, dann wird deutlich, da wird oft der Krieg verherrlicht, groß gemacht. Es gibt auch in allen Völkern ein Stilmittel, das ist das Stilmittel der Übertreibung. Ich darf in Kriegstexten übertreiben. Ich darf auch manchmal maßlos übertreiben. Es muss auf jeden Fall deutlich werden, dass der Gott, der da dahinter steckt, und der König, der da dahinter steckt, gnadenlos siegt. Also Militärtexte haben immer einen Hang damals zur Übertreibung. Ist ja im Ersten Weltkrieg auch nicht anders gewesen, wenn man da manches liest. Also das gehört damals aber auch mit dazu. War ein ganz normales Stilmittel. Das wusste auch jeder, der das liest. Es ist keine Lüge in dem Sinne, sondern es ist ein literarisches Stilmittel. Und an manchen Stellen scheint es doch, so sagen es manche Theologen, dass da auch manche Übertreibung in den Texten mit drin ist. Ist keine Lüge, ist nichts Schlimmes, sondern es ist einfach... Es geht darum, deutlich zu machen, in dem Falle, dass Gott sein Volk liebt. Und das nächste ist, Kriegsverherrlichung ist eindeutig nicht das Ziel dieser Texte. Es geht nicht darum, da irgendwie den König über die Maßen zu loben. Hier gibt es auch gar keinen König bei Israel, es gibt nur den Josua als Führer. Aber es fällt auf, ne, die kommen so anmarschiert und dann nehmen die das Land ein. Sie kommen trockenen Fußes über den Jordan und die Kanaanäer, die bekommen da erst Angst. Vorher haben die doch noch keine Angst vor so einem Volk, was wenig Ahnung vom Krieg hat. Die Kanaanäer, die haben befestigte Städte. Die haben militärisch, sind die bestens ausgerüstet. Die haben gute Kämpfer und Krieger, die können sich doch verteidigen. Die haben Stadtmauern, die haben genügend Essen, die haben Infrastruktur, die haben alles. Und jetzt kommt da so ein Wandervolk, so ein Wüstenvolk, vor denen hat doch keiner Angst. Aber sie beginnen Angst zu bekommen, als sie merken, die sind scheinbar mit einem Gott unterwegs, der kann denen den Weg frei machen. Da kriegen die Flatter. Aber es geht hier nicht um Kriegsverherrlichung. Gewalt wird hier nicht glorifiziert. Einfach nur eine Beobachtung, die man hier sehen kann. Das dritte, die Kriegstexte fallen relativ sachlich aus. Sind relativ sachlich. Kannst du eins noch weiterklicken? Ein Punkt müsste noch kommen oder nicht? Nein? Okay. Na dann. Sondern ich sage es nochmal, die Texte zeigen diese besondere Beziehung zu diesem Jahwe-Gott. Dass da eine Beziehung entsteht, das ist überhaupt was ganz Besonderes unter allen Völkern, dass ein Gott mit seinen Leuten irgendwie eine Beziehung eingeht. Das ist was mit Vertrauen zu tun. Die Texte haben immer was mit Vertrauen zu tun. Vertraut das Volk Israel Gott. Hören Sie, was er sagt, setzen Sie um, was er sagt, oder machen Sie sich Ihren eigenen Kopf und machen dann doch Ihr eigenes Ding. Und dann geht's schief. Das mal so zu diesen Israel und die Völker, dass man mal ein Bild davon hat bei der Landnahme. Hier geht es nicht so um einen Vernichtungskrieg oder irgendwas. Es gibt noch ein paar kulturelle Aspekte, die wir wissen müssen und kennen müssen. Das erste ist ganz wichtig für die damalige Zeit. Wir leben ja in einer Zeit des Individualismus. Damals hat man ganz stark immer kollektiv gedacht. Also es ging immer um das ganze Volk. Wir alle gehören zusammen. Ich selber bin gar nichts ohne meine Stadt, meine Familie, meine Sippschaft. Gar nichts bin ich. Man hat ein ganz starkes Bewusstsein der Zugehörigkeit. Das hat übrigens auch was mit dem Gott zu tun. Es war ganz klar, der Gott, der gehört zu uns. Da ist nicht so, jeder von euch kann er glauben, was er will. Nee, wir sind ein Volk, wenn du dazugehörst, dann glaubst du aber bitte an unseren Gott, sonst gehörst du nicht dazu. Ja, das war eine Einheit. Ja, deswegen ist ja das Alte Testament so dramatisch, wenn man dann liest, wie Gott immer wieder ringt um sein Volk und die doch tatsächlich die Größe haben zu sagen, wir brauchen den Gott jetzt mal nicht oder jetzt suchen wir uns mal andere Götter. Also das Volk Israel ist echt bodenlos für die damalige Zeit, wo jedes Volk war seinem Gott absolut treu, über Jahrhunderte hinweg. Aber Israel schafft es zu sagen, oh, jetzt machen wir mal was anderes. Das war ja das Drama im Alten Testament, wenn man das so liest. Kollektivbewusstsein können wir uns gar nicht vorstellen. Wir denken sehr individualistisch, auch bei Gewalt oder so denken wir. Wir denken immer an den Einzelnen. Ich möchte euch ein Beispiel geben, das steht in 2. Könige 2, da ist der Prophet Elisa. Das ist auch so ein Brutalitätsbeispiel, was sehr interessant ist. Der Elisa, der ist auf dem Weg nach Bet-El. Und dann läuft er da so rein und dann lesen wir, das sind so Teenager. So eine ganze Horde, eine Gruppe von Teenagern und die sind so auf einem Hang und die brüllen so nach unten und rufen Kahlkopf, Kahlkopf zu dem Elisa. Das Ganze spitzt sich jetzt weiter zu. Elisa verflucht sie im Namen des Herrn. Und jetzt kommen aus dem Gebüsch zwei Bären und zerreißen 24 von diesen Teenagern. Hallo? Das ist wie wenn jemand bei euch klingelt zum Klingelputzen, ihr macht die Tür auf und knallt ihn ab. Das ist echt hart. Da fragt man sich, wie geht denn das zu? Jetzt ist aber interessant, mal drüber nachzudenken. Diese Teenager, die sind nicht so, was machen wir heute, machen wir mal Quatsch und so und jetzt beschimpfen wir mal irgendwelche Leute, die da vorbeilaufen. Nee, die wussten genau, wer das ist. Sie wussten auch genau, dass es der Prophet Jahwes ist. Und diese 24 Teenager sind nicht launisch und bockig gegenüber ihren Eltern, sondern sie verkörpern, was in Bet-El, was ihre Eltern denken, was in der Stadt gedacht wird über diesen Jahwe und über seinen Propheten. Sie haben Gott verachtet, mit ganzem Herzen. Und deswegen rufen sie da von oben, Kahlkopf, Kahlkopf, weil sie das ausdrücken. Das macht jetzt die Gewalt nicht kleiner, dann kann man jetzt nicht sagen, ja, ist trotzdem irgendwie, aber unsere Reaktion ist sofort zu denken, individualistisch zu denken, auch die armen Kleinen und deren Eltern und das ist ja wirklich ein schreckliches Drama, aber wir müssen es ein Stück weit sehen von diesem her, die haben wirklich sich gegen diesen Gott gewandt. Die ganze Stadt war gegen ihn. Also, wie gesagt, schrecklich bleibt es trotzdem. Ein zweiter Aspekt ist Leben und Tod. Leben und Tod in der damaligen Gesellschaft hat auch eine andere Bedeutung. Der Tod, der war viel mehr mittendrin. Also wenn jemand überhaupt erwachsen wird und ein gewisses Alter erreicht und selber wieder Kinder und Nachkommen hat, dann ist es schon damals ein großes Geschenk gewesen. Es sind einfach viele gestorben. Es war eine Zeit, wo der Tod mitten dabei war. Ja, der eine heiratet und nächsten Tag ist dann irgendwie eine Geburt und dann nächsten Tag ist eine Beerdigung. Und alles wird ordentlich zelebriert und gefeiert. Gehört alles mit zum Leben dazu. Wir haben den Tod, deswegen tun wir uns auch mit Gewalt und mit Krieg auch ein bisschen schwierig, weil wir haben das ganz an den Rand geschoben, bloß nichts damit zu tun haben wollen. So dass neulich auch bei jemand bei uns im Seniorenkreis ist, er so erzählt hat, dass er mit jemandem so im Gespräch war und so, wir haben ja auch nicht mehr lang zu leben. Bloß, geh mir bloß weg mit dem Thema. Da denke ich nicht drüber nach. Doch, der Tod gehört dazu und damals war das den Menschen sehr bewusst. Deswegen hatte man auch ein Stück weit eine andere Einstellung zu Krieg, weil ich kann in den Krieg ziehen und wenn ich sterbe, naja, dann sterbe ich halt für mein Vaterland, dann ist es halt so. Also ein ganz anderes Denken können wir auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ein Stück weit war das auch noch im Ersten, Zweiten Weltkrieg auch noch bei uns zu spüren. Aber so wie damals, das können wir, glaube ich, so gar nicht erahnen. Aber es ist wichtig, das mal so im Hinterkopf zu haben. Deswegen war auch die Todesstrafe damals war was ganz anderes. Todesstrafe für uns ist undenkbar. Geht überhaupt nicht. Machen die Amis und das machen vielleicht die im Nahen Osten, die können das vielleicht auch noch machen, aber wir machen das nicht. Und damals war die Todesstrafe aber so in der Zeit relativ normal. Auch unter den anderen Völkern. Auch kein Wunder. Weil du hast jemanden, der bringt vielleicht jemanden um. Was machst du jetzt mit dem? Hast einen Mörder. Wohin mit dem? Jetzt kannst du ihn in die Wüste schicken. Damit ist er aber auch noch nicht richtig bestraft. So. Und wer weiß, ob er dann nicht weitermacht und noch andere Menschen umbringt. Gefängnisse gab es damals nicht. Das ist unsere normale Strafe, die wir kennen. Sperren wir einfach weg. Also wie jetzt damit umgehen? Deswegen war die Todesstrafe durchaus eine legitime, sehr denkbare Strafe und völlig sinnvoll. Und ich hätte damals wahrscheinlich auch gesagt, Todesstrafe finde ich schon gut. Ja, irgendwas müssen wir machen. Ich möchte mit euch noch einen kleinen Exkurs machen, gerade bei dem Thema, nämlich Auge und Auge, Zahn um Zahn. Da wird auch mal gesagt, das ist ja auch so ein brutales Prinzip, so im Alten Testament, na zum Glück, im Neuen Testament ist dann so Jesus und der macht das alles anders, aber im Alten Testament ist es knallhart, ja, Einladung zur Selbstjustiz. Ne, wenn jemand dir was antut, dann haust du ihm auch eine rein. So. So einfach ist es aber nicht, dieses Prinzip, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist ein absolut wertvolles Prinzip in der Rechtsprechung, das bis heute in unserer Gesellschaft absolute Gültigkeit hat. Sich über dieses Prinzip lustig machen, zeigt nur, dass man wenig Ahnung hat. Denn damals gab es so verschiedene Stämme und Völker und die haben zusammen gelebt. Und dann war es so, wenn jetzt jemand von einem anderen Stamm vielleicht meiner Schwester was antut und ihr vielleicht ins Auge haut, dann sage ich, du, wenn du meiner Schwester blöd kommst und haust dir ins Auge, dann hau ich dir in Fresse. Ich bring dich um. Ich schwöre. Also so war ein Stück weit die Einstellung, wenn du mir wehtust, dann hau ich umso härter zurück. Blutrache nennt man das ja so schön, damit klar ist, wer hier der Herr im Haus ist und damit das nie mehr passiert. Dass die anderen das dann auch wieder machen und hin und her, das ist eine andere Geschichte. Aber das Prinzip Auge um Auge und Zahn um Zahn schiebt dem einen Riegel vor. Es ist ein Prinzip der Rechtsprechung. Es ist kein Selbstjustizprinzip, sondern es heißt, dann kommt es von den Richter und er entscheidet nach diesem Prinzip. Aha, dir wurde ein Zahn ausgeschlagen. Dann überlegen wir mal, was wäre eine adäquate Strafe für Zahnausschlagen. Damit der andere das Gleiche erleidet oder erleben muss. Wir würden jetzt sagen, wie viel muss der andere Schmerzensgeld zahlen? Merkt ihr, das ist bis heute ein gültiges Rechtsprinzip. Die Justitia, die Waage in der Hand hält und dann wird gewogen, ja, du hast das gemacht, okay, jetzt müssen wir gegenwiegen, damit das wieder eine Gerechtigkeit hergestellt ist. Also kein dummes, blödes Prinzip, sondern ein sehr wertvolles, damit eben nicht hier gemordet wird und umgebracht wird. Das ist schon interessant. Es gibt im Alten Testament, im mosaischen Gesetz, viele, viele Beispiele, dass dieses Gesetz seiner Zeit weit voraus ist. Ein zweiter kurzer Exkurs, den ich einfach sehr spannend finde, das ist Mose und der Pharao. Diese Geschichte, die auch viele erschaudern lässt, wenn dann nachts der Engel durch die ägyptischen Straßen läuft und dann immer die erstgeborenen Söhne der ägyptischen Familien umbringt. Auch irgendwie, ich habe da jedes Mal Mitleid, schrecklich Mitleid mit diesen Familien und die ältesten Söhne, wenn ich da denke, mein Sohn, boah. Wie kann Gott sowas tun? Warum so brutal? Warum überhaupt diese ganze Geschichte mit das Herz des Pharao wird verstockt, heißt es da. Also Gott verstockt das Herz vom Pharao, um seine Gräueltaten an den Ägyptern irgendwie zur Geltung zu bringen? Total absurd. Was aber spannend ist an diesem Text ist, dass der Pharao und die Ägypter jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang mit diesem Sklavenvolk genauso umgehen. Sie haben sie geknechtet, sie haben sie behandelt wie den letzten Dreck. Und dann hatte der Pharao noch die Idee, ach, die sind alle so, die wachsen so, die vermehren sich wie die Fliegen, jetzt müssen wir irgendwas dagegen machen, wir schicken die Hebammen los, sie sollen einfach mal die Söhne, die erstgeborenen Söhne, machen wir gleich alle Söhne. Alle Söhne, die auf die Welt kommen, die Frauen dürfen leben, aber die Söhne bringen wir alle um. Und es gibt in der Bibel schon so ein Prinzip der Tatfolge, dass wenn jemand was tut, dass es immer Konsequenzen hat. Das, was wir tun, hat immer Konsequenzen. Ich kann nicht sagen, das hat keiner mitgekriegt, das macht gar nichts. Es hat immer Konsequenzen. Und so hat auch das Verhalten des Pharaos und seines Volkes gegenüber den Ägyptern irgendwo Konsequenzen. Und jetzt sagen manche, naja, der Pharao konnte nicht anders, sein Herz war verstockt. Aber was ist da passiert? Der Pharao hatte eine Haltung gegenüber diesem Volk. Es ist nicht so, dass sein Herz total weich war und er sich gedacht hat, oh, ich würde so gern umkehren und ich darf nicht, mein Herz ist so verstockt, sondern er hat viele Jahre genauso gedacht, hässlich über dieses Volk Israel. Und was Gott jetzt gemacht hat, ist, er hat es einfach gefriest, das Herz, diese Haltung eingefroren und dem Pharao keine Chance gegeben, umzukehren, zur Vernunft zu kommen, hat er all die Jahre vorher auch nicht geschafft, um an diesem Volk Israel zu zeigen, ich führe sie in die Freiheit. Und wenn nötig, dann kämpfe ich für dieses Volk auch mit Gewalt. Also der Pharao, kein Gutmensch oder so, wo man sagt, dem ist Unrecht widerfahren. Nee, das ist alles viel komplexer. Und wenn wir so biblische Texte lesen, dann geht es mir nicht darum zu sagen, das ist gar keine Gewalt, das ist alles nicht so schlimm, das kann man alles wegdiskutieren, wegreden. Das kann man leider nicht, ich schaffe es zumindest nicht. Aber manches wird dann doch verständlicher, wo ich sage, okay, die Welt ist doch komplexer, als ich das denke. Und noch ein dritter Aspekt, der auch interessant ist und wichtig für uns, Krieg als Mann gegen Mann damals. Ne? Kriege waren auch noch ein Stück weit ehrlich ausgetragen, man hat sich gegenübergestellt, also wenn man so den Goliath anschaut und den David, also die hat man sich gegenüberstellen lassen, das Mann gegen Mann, stark gegen schwach auch noch und der Schwächere gewinnt. Ja, aber Kriege damals anders. Heute natürlich mit diesen ganzen Waffen, wo du einfach mal so mit der G36 reinballerst und hast schon mal 5 umgebracht. Oder Bombenpanzer, ganz zu schweigen von Gaswaffen, Nuklearwaffen. Der Krieg heute ist doch ganz andere Hausnummer als das, was damals auch Krieg war. Man könnte sagen, der Krieg damals, es war noch ehrliches Handwerk. Jetzt machen wir es weg. Heute geht es darum, wer hat die besseren Waffen und wer ist abgebrühter. Darum geht es doch heute. Jetzt möchte ich mit euch nochmal auf diesen Text gucken und auf die Frage, was ist jetzt eigentlich mit diesem Bann? Das ist ja so der Höhepunkt der Gewalt, finde ich, im Alten Testament, für mich zumindest, ist so dieser Bann, dass da dem Volke Israel gesagt wird, jetzt müsst ihr die Stadt platt machen. Ja, die Geschichte von Jericho zum Beispiel, die lesen wir immer allegorisch. Ja, wie oft müssen wir als Gemeinde mit Posaunen, wir betonen eher immer die Posaunen, ja? Und da müssen wir da irgendwie rumziehen, ist auch völlig friedlich alles. Aber am Ende kracht die ganze Stadt zusammen. Und dann gehen die Israeliten da sehr wohl rein, nochmal mit dem Schwert und machen da einiges platt. Und dann wird auch nochmal gezündelt. Also ganz so friedlich ist es ja nicht. Wie gehen wir jetzt um? Eins kannst du noch klicken, genau, der Bann. Wie gehen wir um mit diesem Völkermord, mit diesem Genozid, mit diesem, wir bringen da alle um? Der Bann, den gibt es auch in anderen Völkern, in anderen Stämmen. Der ist sehr religiös, muss man auch dazu sagen. Der Gott befiehlt etwas, also dieser Stammesgott oder der Gott von dem Volk. Und er sagt, mach gleich alles platt. Es ist eine rituelle, eine religiöse Handlung. Bann bedeutet, wir haben völligen Sieg über dieses Volk. Wir vernichten alle Einwohner, wir verbrennen die Stadt, wir streuen noch Salz rein, damit klar ist, da wächst auch nichts mehr. Die Stadt wird noch mit einem Fluch belegt und der Ort, wo die Stadt war, der wird Gott geweiht. Also wenn da nochmal was wächst, dann wächst es für Gott, für unseren Gott. Jetzt fragt man sich, warum spielt der Jahwe Gott damit? Und warum Israel? Warum spielen die damit in diesem komischen, garstigen, religiösen Bannspiel? Auch Mose hat es ja schon gemacht, die Midianiter zum Beispiel mit einem Bann geschlagen. Bei Josua lesen wir es öfter. Ich möchte einige Punkte dazu noch nennen. Der Bann ist bei der Landnahme, schon mal auffällig, auf 3 Völker begrenzt. Das sind die Midianiter, das sind die Amalekiter und das sind die Kanaanäer. Mit allen anderen Völkern sollte sich Israel um ein Friedensabkommen bemühen. Das gab es auch, gell? Ein Friedensabkommen zu schließen. Man hat nicht alles nur durch Waffen ausgemacht. Es wird an diesem Bann ein Stück weit deutlich, die Landnahme hat auch bestimmte Grenzen. Die Grenzen von der Landnahme sind, Gott hat dem Abraham ein Land zugesprochen und hat gesagt, da sollt ihr euch niederlassen und nicht weiter. Nicht weiter, nicht euch ausbreiten oder ihr nehmt nicht, was ihr kriegen könnt. Sondern das ist das Gebiet und das geht ihr bitte schön rein. Auf alles andere hat Israel keinen Anspruch. Das zweite ist, der Bann ist während der Landnahme zudem noch auf 4 Städte begrenzt. Also es ging nicht einfach darum, durchs ganze Land zu marschieren und alles umzumetzeln und jeden, den ich treffe, dem mache ich platt. Sondern 4 Städte. 4 wichtige Städte. Drittens, die Städte muss man sich auch nicht in dieser Zeit vorstellen, als da wohnt so die normale Landbevölkerung. Nein, in den Städten, die hat nochmal ein ganz besonderes Klientel. In den Städten ist erstmal, die sind befestigt, in den Städten ist das Militär, in den Städten ist die ganze Waffen, alle Ausrüstung. Die Städte sind dadurch eigentlich bestens geschützt, ja, weil da sind Streitkräfte sind da drin. Zudem gibt es in den Städten auch noch die Fürsten, die Könige. Jede Stadt hatte damals so ihren König, ihren Bürgermeister. Aber die Städte, ein normaler Mensch aus der Bevölkerung, der wohnt nicht in der Stadt. Was soll der bitte in der Stadt? Der braucht Platz, um Sachen anzubauen, der braucht Platz für die Tiere. Die normale Landbevölkerung, die wohnt nicht in den Städten. Also von dem Genozid können wir beim Bann nicht sprechen. Das wäre falsch. Dann spielte der Bann nur eine Rolle in existenzbedrohenden Kriegssituationen, wenn es hart auf hart kam. Es spielt keine Rolle in so kleinen Scharmützelchen, die man auch ausgekämpft hat. Der Bann war gedacht für Städte, für Völker, die Israel auf Dauer bedrohlich werden. Gott wusste, mit den Völkern werdet ihr immer Stress haben. Die werden euch hier nicht bleiben lassen. Es wäre vielleicht genug Platz für euch da gewesen, dass ihr euch niederlässt. Lasst aber diese Städte, diese Leute, die werden euch immer bekriegen. Ihr habt nur Ärger. Ein Stück weit hat sich das ja auch bewahrheitet. Deswegen heißt es auch in 4. Mose 33, wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch her vertreibt, so werden euch die, die ihr übrig lasst, zu Dornen in euren Augen werden und zu Stacheln in euren Seiten und werden euch bedrängen in dem Lande, in dem ihr wohnt. Die werden euch immer pieksen. Habt ihr nie Ruhe. Und die werden euch mit ihrer Abgötterei und mit ihren gastlichen Riten, die sie teilweise auch haben, die werden euch echtes Leben schwer machen. Oder in 5. Mose 20, da steht, wird Mose gesagt, sollst du an ihnen den Bann vollstrecken, damit sie euch nicht lehren, all die Gräuel zu tun, die sie im Dienst ihrer Götter treiben. Das sind nur mal so ein paar Hintergründe, die wir auch wissen müssen bei dem Bann, um nicht zu denken, oder werden jetzt einfach kopflos, wird alles platt gemacht. Ganz so war es nicht. Trotzdem ist der Bann für uns heute völlig unverständlich. Also für mich zumindest. Ich schüttel da den Kopf. Ich finde, jeder Mensch hat ein Recht auf eine faire Rechtsprechung. Aber so. Jetzt gäbe es noch viel zu sagen, es gäbe noch viele Texte in der Bibel anzuschauen, aber ich wage jetzt schon ein kurzes Fazit am Ende nochmal anzubringen. Und zwar ist es so mein persönliches Fazit, wie gehe ich damit um? Genau, ich habe hier was durcheinander gebracht, aber das macht gar nichts. Das erste ist, sei erschrocken über die Texte. Lest die Bibel mit offenen Augen. Wir müssen als Christen nichts überlesen oder gleich irgendwie in so eine allegorische, das bedeutet für uns geistlich heute dies oder jenes reinspringen. Wir können auch einfach mal sagen, wow, oh Mann, ey, was für eine Gewalt und Brutalität damals in dieser Zeit. Und manches macht uns auch Gott gegenüber irgendwie kritisch, sondern sagt, es fremdelt, ja. Gott wird uns fremd in manchem. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn uns Gott in manchem auch ein bisschen fremd wird. Warum muss Gott immer in unseren Kopf reinpassen? Dass man sagt, ich kann alles erklären, irgendwie Gott ist für mich, ist alles easy, alles einfach. Warum kann Gott für mich nicht auch irgendwo fremd sein? Luther, Martin Luther, für ihn war es ganz wichtig, in seiner Theologie, oder anders, seine Theologie hätte überhaupt nicht funktioniert, ohne den Deus absconditus, ohne den verborgenen Gott. Also es gibt irgendwie einen Gott, eine Seite Gottes, den wir nicht verstehen, die uns schleierhaft ist, die uns einfach Probleme macht. Und Luther sagt, über diesen Deus absconditus können wir nicht reden, weil wir wissen nichts über den, wir wissen nur, er ist uns fremd. Lasst uns doch auf den Gott schauen, auf die Seite Gottes, die er uns offenbart hat. Und das sehen wir jetzt in der Bibel. Kampf und Krieg sind Teil des Menschseins, das habe ich am Anfang schon erwähnt. Da sehe ich in der Bibel zum einen, Gott ist ein Gott, der Partei ergreift. Gott ist ein Gott, der kämpft. Kampf ist nicht per se immer schlecht. Denn wenn jemand meinen Kindern was antun würde, dann würde ich auch zu Gewaltmitteln greifen, würde ich durchaus tun. Gewalt, Kampf, Krieg hat auch was. Und wir kämpfen ja alle an unseren Fronten, an verschiedenen Ecken, müssen wir manches durchboxen und kämpfen. Wir haben heute andere Mittel dazu, ja. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man in Sport guckt, der Boxkampf oder so, da gibt es auch das Mittel, man schlägt sich halt einfach, es gehört auch mit dazu. Ja? Es ist Teil des Menschseins. Aber es ist wichtig, wir haben einen Gott, der Partei ergreift. Ich finde es wunderschön. Wir haben einen Gott, der kämpft, der sich einsetzt für wen eigentlich? Für die er liebt. Ja. Aber auch für die Armen und die Schwachen und die Bedrängten. Damals für dieses Sklavenvolk Israel oder für dieses Nichtvolk, für diese Fronarbeiter, denen hat er wieder neu Wert und Würde gegeben, für die hat er gekämpft. Auch mit Gewalt, ja. Aber wollen wir einen Gott, der völlig harmlos ist, völlig zahnlos, der keinem was zuleide tut, der einfach nur lieb ist? Ich nicht. Ich mag einen Gott, das hatten wir schon, ich mag einen Gott, der kämpft. Und das Größte, was wir sehen, wo Gott sich eingesetzt hat, war am Kreuz von Golgatha, wo Jesus für uns stirbt. Und er ist diesen Weg gegangen, er hat sich der ganzen Gewalt und Brutalität und der Verachtung der Menschen ausgesetzt, um am Kreuz zu zeigen, dass Gott kein Gott ist, der Gewalt mag, der sie verherrlicht, der sie an sich gut findet. Sondern Gott ist gewaltkritisch. Gott überwindet sogar die Gewalt am Kreuz, indem er der Sieger ist, obwohl er eigentlich der Verlierer ist, weil er unter der Gewalt der Menschen stirbt. Und Jesus zeigt ganz deutlich am Kreuz, Gewalt ist kein Mittel. Gewalt ist nicht die Lösung für Probleme. Es kann manchmal kurzfristig helfen, aber wir sollen Friedensstifter sein. Ein Punkt noch zur Gewaltgeschichte. Auch das finde ich interessant, wenn man so die Bibel durchliest, merken wir, es ist schon eine Entwicklung da. Also eine positive Gewaltgeschichte heißt, die Bibel äußert sich zunehmend kritisch gegenüber Gewalt. Wir finden schon Texte im Alten Testament, sogar in der Tora, also Zeit Mose. Es gibt schon Texte, die kritisch gegenüber Gewalt sind. Wo man merkt, die Juden sind ein bisschen anders als die anderen Völker, da schimmert schon die Würde des Menschen raus, die so unantastbar ist. Und dann merken wir aber auch, es gibt andere Stellen, die Propheten sind ganz starke Kritiker von Gewalt, ja, Schwerter zu Pflugscharen. Und dann, wenn wir ins Neue Testament kommen, sind wir bei Jesus. Und Jesus sagt, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Das ist revolutionär, ganz anderes. Und ja, es gibt auch die Stelle, wo Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Aber er meint damit nicht, ich bin gekommen, um jetzt Gewalt zu bringen, sondern er meint damit, wenn man den Kontext liest, merkt man das, an mir oder an meiner Botschaft, die ist so wichtig, dass sich an mir vieles scheidet. Da werden sich auf einmal Brüder gegen ihre eigenen Brüder wenden. Da wird eine Mutter oder ein Vater sich von seinen Kindern abwenden und sie werden miteinander im Streit stehen und werden nicht mehr miteinander reden. Weil meine Botschaft wird das auslösen. Die ist so wichtig, die ist so kostbar, die ist so besonders. An ihr werden sich die Geister scheiden. Das meint Jesus. Zu Petrus sagt er, leg dein Schwert weg. Das machen wir nicht. Sowas machen wir nicht mit Schwert und so und Ohr abschlagen, das ist blöd. Jesus ist Friedensbringer. Er bringt das Heil. Heal the world. Gott ist der, der die Welt heilen will, der sie ganz machen will, der sie zum Ziel bringen will, der am Schluss Gericht hält über dieser Welt, das Weltgericht. Ich liebe das Weltgericht. Ich freue mich auf das Gericht. Ich freue mich auch darauf, selber gerichtet zu werden. Ich freue mich darauf, dass Gott diese Welt im Gericht heil machen will, mich heil machen will im Gericht. Das ist das Schönste und Größte, worauf ich mich freue. Ich freue mich, Jesus zu sehen, und ich freue mich, dass er mein Richter ist. Und übrigens nicht Richter wie Bundesverfassungsgericht oder mit Robe oder so, sondern er ist der, der mir in die Augen schaut. Stellt euch das Gericht bitte vor wie ein seelsorgerliches Gespräch unter vier Augen. Es wird nicht einfach, für keinen von uns. Aber es wird heilen. Es wird Neues schaffen. Es wird reinigen. Uns werden die Tränen in den Augen stehen. Aber Gott macht neu. Er heilt, er macht ganz. Auf diesen Gott hoffen wir und vertrauen wir. Und so gilt für uns, und das ist jetzt die letzte Folie, glücklich sind die Friedenstiftenden, sie werden Gottes Kinder heißen. Die Aufgabe von uns Christen ist nicht einfach, glücklich zu sein über Frieden oder so ein bisschen Harmonie, sondern Jesus sagt was, er sagt auch nicht, selig sind, die keine Gewalt verüben oder so. Übrigens, in unserer Welt ist ganz anders. Glücklich sind die, die viel Geld haben, die viel Macht haben, die viele Waffen in alle Welt verkaufen und die Gewalt haben, die Macht haben, über andere zu herrschen und sie zu unterdrücken. Die sind glücklich. Aber wir haben einen ganz anderen Ansatz. Glücklich sind die Frieden stiften. Und Frieden stiften ist was ganz Aktives. Ja, nicht einfach, ja, Friede. Der Friede ist nichts, was einfach nur so von alleine entsteht unter Menschen, sondern Friede, echter Friede, miteinander. Demokratie, können wir auch sagen, ist nichts, was einfach so entsteht, sondern wir brauchen Menschen, die Frieden stiften. Die ganz bewusst Frieden schaffen in Situationen, wo kein Friede ist. Und vielleicht kann jeder von euch jetzt ganz kurz mal in sich gehen. Ihr habt alle Situationen im Leben, wo gerade kein Friede ist, wo es eher schwierig ist. Vielleicht einfach in eurem Herzen, wo ihr merkt, da ist irgendwie so viel Unfriede. Und vielleicht in euren Beziehungen, in eurer Ehe. Friede übrigens oder Gewalt kann auch ausgeübt werden, indem man schweigt. Das ist auch eine Waffe der Gewalt. Es ist nicht immer nur auf andere einprügeln, sondern es ist auch manchmal, ich rede nicht mehr mit dir. Das kann schrecklich sein. Überlegt mal, wo ist Unfriede in eurem Leben? Und vielleicht gibt Gott euch eine Idee durch seinen Geist, wo ihr Friedensstifter sein könnt.